Hallo, hier ist Bibletunes zum Thema Die jüdische Welt der Bibel mit Joshua Henrich und Detlef Kühlein. Wir müssen heute leider eine schmerzhafte Reise unternehmen. Und zwar in die judenfeindliche Kirchengeschichte Deutschlands. Und das bedeutet auch in die zum Teil judenfeindliche christliche Theologie Deutschlands. Ich war schockiert, als ich vor vielen Jahren nach Jerusalem gereist bin und dort auf dem Herzlberg Yad Vashem besucht habe. Das ist die Holocaust-Gedenkstätte auf dem Herzlberg. Und es ist so, wenn du da reinkommst, vielleicht bist du dort ja auch schon mal gewesen, ansonsten empfehle ich dir das sehr, dann ist das Erste, was dir dort begegnet, ein Bild mit einem Zitat. Und auf dem Bild siehst du eine Abbildung von zwei Figuren, die du im Straßburger Münster findest. Der Straßburger Münster. Straßburg in Frankreich, im Elsass. Und der Münster dort hat zwei Figuren. Und zwar einmal eine große Steinfigur namens Ekklesia. Das ist so eine herrschaftliche Königin, die das Kreuz trägt. Herrschaftlich. Und dann gegenüber die Synagoga. Ein bisschen traurig, zerschlagen, eine einfache Frau. Ekklesia und Synagoga. Und es ist klar, wofür das steht. Die Ekklesia, das ist die christliche Kirche, hier in dem Fall die katholische Kirche. Und auf der anderen Seite die Synagoga, das ist das Judentum. Ekklesia und Synagoge. Im Jahr 1220 am Straßburger Münster installiert, sind in der mittelalterlichen Bildwelt die Personifizierung der siegreichen Kirche und des unterlegenen Judentums. Abzeichen der Ekklesia sind dabei der Abendmahlskelch, die Kreuzesfahne, Abzeichen der Synagoge, die Gesetzestafeln und die Lanze. Während Ekklesia in triumphierender Haltung den Sieg des Christentums und der Kirche verdeutlicht, steht die Synagoge mit ihren verbundenen Augen für die dem Judentum zugeschriebene Blindheit und mit ihrer demütigen Haltung für eine Niederlage des Judentums gegenüber der siegreichen Kirche. Die zerbrochenen Gesetzestafeln, die am Fuße der Synagoga zu finden sind, sollen das verdeutlichen. Übrigens sind diese Motive als Kunstwerke geschützt, darf man nicht abreißen. Sie sind an weiteren Kirchen zu finden, in Worms zum Beispiel, in Trier, in Deutschland. Und eigentlich wird hier deutlich, die starke, siegreiche Kirche auf der einen Seite und die zerschlagene Synagoge, das zerschlagene Judentum auf der anderen Seite. Auf dem ersten Blick ist man geneigt zu sagen, ja gut, das ist Kunst und da hat man versucht, irgendwie mit künstlerischer Freiheit etwas auszudrücken da im 13. Jahrhundert. Nein, nein. In Yad Vashem wird deutlich, dass das Ausdruck einer langen, judenfeindlichen, christlichen Theologie ist, die schon mit Kirchenvater Johannes Chrysostomos zum Beispiel begonnen hat, 344 bis 407 nach Christus, also schon im 4. Jahrhundert. Er packt seinen gesamten Judenhass zum Beispiel in folgende Aussage. Zitat, die Synagoge ist ein Hurenhaus, ein Seelenverderb, eine Lasterstätte, das Teufelsasyl, die Satansburg, die Versammlung der Christusmörder. Gott hasst euch. Augustinus im selben Jahrhundert äußerte sich etwas zurückhaltender, aber doch ziemlich klar. Lasst sie unter uns leben. Er meinte Juden. aber lasst sie leiden und beständig erniedrigt sein. Er sah Juden als Christusmörder und dem Verräter Judas das Abbild des jüdischen Volkes. Aha, da finden wir also von namhaften christlichen Theologen judenfeindliches Gedankengut, was sich durchzieht wie ein roter Faden und was sich dann später ausdrückt in der Bilderwelt und Kunst der Kirche. Aber nicht nur da, sondern natürlich auch in Lehrinhalten. Durch die enge Verbindung von Kirche und Staat wurden den Juden bald viele bürgerliche Rechte entzogen und die Ausübung ihres Glaubens erheblich erschwert. Und die Kreuzritter um das Jahr 1100, übrigens die Kreuzzüge, sind gedanklich auch entstanden in Deutschland im kirchlichen Kontext. Die Kreuzritter, die dann um das Jahr 1100 das heilige Land aus den Händen der Muslime befreien sollten, begannen schon im eigenen Land mit der Ermordung zahlreicher Juden. Hallo? Der Judenmord wurde zur gottwohlgefälligen Tat und die Schwerter wurden für die Schlacht im Heiligen Land mit Judenblut geweiht. Das ist unfassbar. Juden wurden für alles zum Sündenbock gemacht. Man beschuldigte sie des Ritualmordes, der Brunnenvergiftung, der Hostienschändung. Sogar für den Ausbruch der Pest wurden sie verantwortlich gemacht. Sie starben auf dem Scheiterhaufen, wurden zu Tode gequält und auf grausamste Weise ermordet. 1348, als die Pest ausbrach, war das Schicksal von über 200 Gemeinden in Deutschland die völlige Vernichtung. Du siehst also, Antisemitismus oder hier an der Stelle judenfeindliches Gedankengut, das, was später im Dritten Reich, in der NS-Zeit, zur Zeit Adolf Hitlers und seiner Laufburschen in den KZs umgesetzt wurde, beginnt in der Kirchengeschichte, beginnt in der christlichen Theologie. Das muss man leider, leider so sagen. Und deswegen Yad Vashem, das erste Bild, der erste Stream sozusagen, den man sich anschaut dort. Wo hat der Holocaust begonnen? Wo begann dieser Wahnsinn? Er beginnt im Denken von Kirchenleuten. Und das hat mich so traurig gemacht. Denn ich bin auch ein Kirchenmann. Ich bin auch Christ. Und deswegen ist wichtig, dass wir gerade in Deutschland darüber sprechen und uns das anschauen, auch diese Wurzeln, gerade zu Beginn, bevor wir einsteigen auch in biblische Hintergründe und wie ist das alles genau, gibt es spannende Sachen, aber gerade das Thema Antisemitismus, dem müssen wir uns heute in Deutschland stellen. Ich werde immer wieder auch darauf zurückkommen. Martin Luther. Ich weiß, wir hatten vor einigen Jahren das große Lutherjahr, 500 Jahre Reformation, Martin Luther. Der Zentralrat der Juden war nicht dafür, dass man Martin Luther als Aushängeschild der Reformation sozusagen als Konterfei präsentiert. Warum? Weil Martin Luther nicht nur Großes bewegt hat, nicht nur die Bibel übersetzt hat, was wirklich phänomenal ist, gar keine Frage. Er hat leider auch Judenfeindlichkeit an den Tag gelegt und Schriften verbreitet, die judenfeindlich sind. Im Jahr 1543 veröffentlichte Luther seine Schrift Von den Juden und ihren Lügen. Und für Luther stellte die Absage der Juden an Christus das Hauptärgernis dar. Luther forderte von der Obrigkeit Vernichtung aller Synagogen, Zitat, mit Feuer, Schwefel und Pech, Zerstörung aller Privathäuser der Juden, Entwendung aller liturgischen Bücher und der Bibel, Untersagung des Besuchs öffentlicher Gottesdienste und jeder Lehrveranstaltung der Rabbiner, ansonsten Todesstrafe, Verbot, Gottes Namen auszusprechen, keine jüdischen Händler mehr, Verbot, sich frei auf der Straße zu bewegen, Verbot des Wuchers, Geld und Wertsachen wegnehmen, Zwangsarbeit für alle jungen Juden beiderlei Geschlechts. Ja, auch das ist Realität. Weißt du, mir geht es jetzt nicht darum, christliche Theologie schlecht zu machen. Auch Chrysostomus, Augustinus, Luther waren Kinder ihrer Zeit. Ich weiß, man muss das im Kontext sehen. Und man darf da auch nicht alles jetzt mit Bausch und Bogen verurteilen. Das will ich auch nicht. Aber wir müssen ehrlich sein. Ganz ehrlich, ich habe noch nie über diese dunklen Flecke der großen Männer gelesen. Da liegt eine bittere, dunkle Wurzel in unserer christlichen Theologie und in unserer deutschen christlichen Kirchengeschichte. So, mir ist klar, diese Geschichte lässt sich nicht mehr ändern. Das ist Geschichte, das war so. Und ich will jetzt auch nicht Trübsal blasen und sagen, oh, das ist jetzt aber auch unsere Schuld, da müssen wir uns da drunter stellen. Nein, darum geht es mir nicht. Worum es mir geht, ist um verantwortliches Denken und Handeln auch innerhalb der Kirche und der christlichen Theologie. Und da, wo du die Möglichkeit hast, anders zu reden und zu denken, Brücken zu bauen. Brücken zu bauen, damit das, was zusammengehört, nämlich Judentum und Christentum, was ineinander verwurzelt ist, Abraham, Abrahams Kinder, Juden und Christen, dass das wieder zusammenkommt. Ich möchte jetzt gerne noch beten und lade dich ein, mitzubeten. Vater im Himmel, was ist da passiert in der Kirchengeschichte? Wir sind fassungslos. Mich befällt große Traurigkeit und auch Ärger und auch Wut, wenn ich lese, wie manche Gottesmänner über dein Volk geschimpft haben, gesprochen haben und sich wirklich nachweislich verirrt haben, auch in ihrer Theologie. Vater, wie traurig musst du erst darüber sein, dass das passiert ist und dass das auch heute noch hier und da passiert. Vater, wir wollen das nicht mehr tun. Wir wollen nicht mehr schlecht über dein Volk reden und über dein Volk denken, sondern wir wollen es segnen, weil der Segen fließt aus der Wurzel des edlen Ölbaums und wir wollen teilhaben, Teilhaber sein an diesem Segen. Wollen auch in diesen Zusagen leben, auch in diesem Bund leben, den du geschlossen hast mit Juden und Heiden zusammen. Und was du da zusammengefügt hast, das wollen wir nicht mehr trennen, sondern als eins denken und auch so leben und auch so handeln und auch so dahinterstehen. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Wir wissen, dass ganz Israel gerettet wird, wenn die Zahl der Heiden, die du dir vorgenommen hast, eingegangen ist. Das lesen wir in Römer 11, 26. Und das ist auch unser Wunsch und unser Ziel und unser Glaube, dass das passiert. Wir geben dir die Ehre und wollen jetzt nicht mehr im Weg stehen, sondern wollen alles dafür tun, dass du auch durch uns und mit uns deine Ziele in dieser Welt erreichen kannst. Wir geben dir die Ehre und danke, dass du uns nicht aufgibst. Amen.